Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Auch hier haben wir heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen auf Joel Media. Schön, dass ihr da seid, hier live vor Ort in Stuttgart-Bad Cannstatt zu Offenbarung 14, Vers 2, den wir heute in einem Ritt zu schaffen hoffen. Und ich denke, das werden wir auch schaffen. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Lasst uns dazu niederknien und dann geht's los. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und möchten dich bitten, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt nach deiner Weisung. Dass das Wort, das wir jetzt lesen, in Offenbarung 14, Vers 2, dass es uns zu einer guten Speise wird, dass wir es wirklich gut verstehen und dass es uns etwas für den Alltag mitgibt. Dass es uns zeigt, wo wir persönlich stehen, jeder Einzelne von uns, und dass wir die Stimme hören, die du heute zu uns sprechen möchtest. Bitte sei du bei uns, halte du alle Störende fern und gib du uns deinen Heiligen Geist. Amen. Offenbarung 14, Vers 2. Wir haben die letzten drei Wochen uns sehr intensiv Zeit genommen über den ersten Vers, hatten dort gesehen. Dort sah Johannes den Berg Zion im Himmel. Er sah das Lamm, ein Symbol für Jesus Christus. Und er sah die 144.000, ein Symbol für die Erlösten, die versiegelt worden sind hier an ihren Stirnen. Und dann in Vers 2, das ist ein Vers, der von allen Versen dieser ersten fünf Verse meistens am wenigsten zitiert wird. Vers 1 wird oft zitiert, Vers 3 öfter mal, Vers 4 und 5 besonders gerne. Aber Vers 2 wird meistens ausgelassen, weil man auf den ersten Blick nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie wichtig ist. Aber das werden wir noch sehen. Vers 2, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Nun, wenn ihr euch diesen Vers anschaut, was ist wohl offensichtlich das Schlüsselwort hier? Stimme, oder? Kommt viermal vor. Es geht hier um Stimmen. Jetzt, was lernen wir alles hier? Also, was gibt es hier für Stimmen? Es ist eine Stimme vom Himmel, ja? Was noch? Ist das eine andere Stimme? Eine Frage. Wie viele Stimmen gibt es hier eigentlich? Das habe ich auch erst gedacht. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Interessant, ne? Man überliest das so ganz schnell, nicht wahr? Aber erste Beobachtung ist, dass es auf jeden Fall einmal die eine Stimme vom Himmel, die ist wie die Stimme vieler Wasser und die ist wie die Stimme eines starken Donners. Und dann gibt es aber noch diese Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Also wenn ich das mal zusammenfassen würde, würde ich sagen, hier haben wir die Stimme vom Himmel und die ist, hat zwei Attribute, wie viele Wasser und wie ein Donner. Und dann haben wir hier die Stimme von Harfenspielern. Okay, zwei Stimmen sozusagen. Und natürlich, ihr wisst, in der Offenbarung kommen die Stimmen öfter mal vor. Ihr wisst, da sind die sieben Donner, die ihre Stimme vernehmen lassen. Wir haben zum Beispiel auch in Offenbarung 11, Vers 15 zum Beispiel, da heißt es, Offenbarung 11, Vers 15, der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel. Und so weiter und so fort. Oder Offenbarung 11, Vers 12, und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel. Also eine Stimme aus dem Himmel ist nichts Ungewöhnliches in Offenbarung. Es ist ein Bild, das immer wieder vorkommt. Aber wir wollen uns natürlich Gedanken machen, was das jetzt konkret bedeutet. Fangen wir mal an mit der Stimme, die wie viele Wasser ist. Diese Identifikation soll uns ja helfen, das besser zu verstehen. Ja? Stimme vom Himmel wie die Stimme vieler Wasser. Kennt ihr irgendwo eine Stelle in der Bibel, wo auch diese Formulierung so oder so ähnlich verwendet wird wie die Stimme vieler Wasser? ganz genau. Das ist etwas, was wir aus dem Anfang der Offenbarung kennen. Schaut mal in Offenbarung 1 und dort Vers 15. Und das ist schon der erste Hinweis, über wen es sich hier handelt. Offenbarung 1, Vers 15 sagt uns, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Frage, um wen geht es hier? Um Jesus, ja? Denn wir wissen, vorher wird er genannt in Vers 13, er glich einem Sohn des Menschen. Ja? Und dann in Vers 16 geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund hervor. Das sind alles Bilder, die eindeutig auf Jesus hinweisen, wie wir aus Paralleltexten belegen können. Also, das ist schon mal der erste interessante Punkt hier. Die Stimme ist nicht einfach irgendeine Stimme. Wenn man Offenbarung 14, Vers 2 einfach so liest, hat man den Eindruck, da klingt halt irgendwas im Himmel. Ja? Aber nur mit einer Parallelstelle können wir sagen, es ist die Stimme Jesu. Daniel, das ist ein interessanter Punkt. Lass uns da mal hingehen und schauen, ob es bei Daniel auch so ist. Schauen wir mal in Daniel, Kapitel 10 und dort Vers 6. Daniel 10, Vers 6. Dort heißt es, und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen des Wassers. Richtig? In der Volkslänge. Ja, passt das jetzt oder nicht? Aha. Ja, sehr gut. Offenbarung 10, also Daniel 10, Vers 6 sagt, schreib es mal hier, Volksmassen, ja. Aber, wie ihr es schon richtig gesagt habt, Offenbarung 17, Vers 15 sagt, dass das Wasser steht für die Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Es gibt noch andere Stellen, die das sagen. Nur mal als Beispiel, schlag mal mit mir auf, Jeremia 17. Nee, nicht hier, Jeremia, Verzeihung. Das ist Jesaja. Genau. Jesaja 17, Vers 13. Das ist ein ganz interessanter Vers, den man ganz gut auch dann in Verbindung mit Offenbarung 17 lesen kann. Jesaja 17, Vers 13. Seid ihr da? Die Völker rauschen wie? Ja, ihr sucht noch. In Jesaja 17, Vers 13 steht, die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Und hier heißt es, die Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser. Und Daniel 10 sagt, wie die Stimme einer tosenden Volksmenge. Und Jeremia sagt, Jesaja 17, Vers 13, Volksmenge tobt wie das Wasser. Und Offenbarung 17, Vers 15 sagt dasselbe. Wir haben gesagt, das Wasser steht für die Völker, Nationen, Stämme und Sprache. Es gibt noch einen Vers, der ebenfalls in dieselbe Richtung weist. Auf Markus 19? Ja, ich meine nochmal Bezug hier auf Volksmassen und Wasser. Sind, genau, auf Markus 17, Vers 15, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind die Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, ja? Schaut mal mit mir in, kennt ihr noch einen Propheten, der so Visionen von Gottes Herrlichkeit gehabt hat, außer der so quasi Jesus gesehen hat in seiner Herrlichkeit. Hesekiel. Und wisst ihr, welcher Vision er besonders ihn gesehen hat? Welchem Kapitel? Ja, beim Tempel, ganz am Ende. Ganz am Ende und ganz am Anfang. Schaut mal in Hesekiel 1. Wir gehen zum Ende gleich noch hin. Hesekiel Kapitel 1. Übrigens, ist euch bewusst, dass Hesekiel der Prophet ist, der immer Menschensohn genannt wird? Das ist ganz interessant. Gerade in der Lektion nochmal durchgeschaut. Fast in jedem Kapitel wird der Menschensohn genannt. Das ist außergewöhnlich. Er war übrigens auch ein Priester. Er war ein Priestersohn. Hesekiel, Kapitel 1, Vers 24. Und da seht ihr beide Ideen so ein bisschen miteinander verknüpft. Hesekiel 1, Vers 24. Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser und wie die Stimme des Allmächtigen. Wenn sie gingen, so gab es ein Geräusch wie das Getümmel eines Heerlagers. Wenn sie aber stillstanden, ließen ihre Flügel sinken. Könnt ihr sehen, dass in dem Vers drei Ideen miteinander verknüpft sind. Was sind die drei Ideen? Die Stimme des Allmächtigen verknüpft mit? Mit dem Rauschen großer Wasser verknüpft mit? Mit dem Geräusch wie das Getümmel eines Heerlagers, genau. Also er sieht dort die Flügel rauschen, ja, das sieht er. Und er beschreibt, das ist, dieses Rauschen der Flügel hat einen Klang wie rauschendes Wasser. Und dann nimmt er ein anderes Bild, wie die Stimme des Allmächtigen, also die Stimme Gottes. Und dann sagt er, wenn sie sich bewegen, also es ist dasselbe, als wenn die Flügel rauschen, dann ist das wie das Getümmel eines großen Heerlagers. Also viele Menschen. Aha. Dankeschön. Das ist sehr wichtig. So was kann nur jemand sagen, der die Stimme Gottes gehört hat. Ganz wichtiger Punkt. Also eins können wir jetzt deutlich sagen, hier und das Hesekiel 1,24 macht es deutlich. Es ist Gottes Stimme. Diese Stimme wie viele Wasser. Und das mit den Volksmengen sind Vergleiche, aber diese Vergleiche sind dafür da, damit wir erkennen, dass hier Gott spricht. Das ist Gottes Stimme. Wo wir in Hesekiel sind, gehen wir noch ans Ende. Hesekiel 43. Hesekiel 43 und dort Vers 2. Hesekiel 43 und dort Vers 2. Das ist eine besonders interessante Stelle. Ich werde gleich sehen, warum. Du hast schon gesagt, Baba, dass es die Stelle ist, wo jetzt die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt. Da heißt es in Vers 2, und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel von woher? Von Osten her. Was ist interessant, nicht? Weil Osten ist immer in der Bibel ein Symbol für Wiederkunft. Was kommt noch aus dem Osten? Die Sonne, ja? Ja, das ist die Frage, wie du guckst. Also wenn man im Heiligtum steht, dann guckt man ja nach Westen. Wenn du das Heiligtum durchgehst, gehst du nach Westen. Man kommt von Osten, ja, genau. Es kommt von Osten, aber geht nach Westen. Die Sonne geht übrigens auch nach Westen. Ja, die kommt von Osten, aber geht nach Westen. Achso, wenn du zurückschaust. Aber so sollst du ja nicht stehen, du sollst ja so gehen. Ich verstehe. Okay. Ja, genau. Aber dann wendest du dem Gesetz dein Rücken zu. Ja. Du sollst ja auf das Blut schauen, das vom Kreuz ins Allerheiligste getragen ist. Ja. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß wirklich, was du meinst. Ist nur deswegen ein bisschen delikat, weil genau in Hesekiel 8, ja, die stehen ja im Tempel und schauen Genossen. Deswegen, ja. Aber ich weiß wirklich, was du meinst. Also Jesus kommt von Osten. Wer kommt noch von Osten? In der Offenbarung. Die Könige vom Osten, das ist ja das Bild für die Wiederkunft. Aber kommt noch jemand von Osten in der Offenbarung? Und zwar ein Engel. Vom Aufgang der Sonne. Der hatte das. Ja, den Engel gibt es auch, aber der kam nicht vom Osten notwendigerweise. Obwohl, wir können sagen, er kommt auch von Osten, aber es steht nicht da. Aber der Engel, der von Osten kommt, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Ja, der kommt auch von Sonnenaufgang her. Und die Sonne ist ein Symbol auch in der Bibel für die Sonne der Gerechtigkeit. Malachi sagt, die Sonne der Gerechtigkeit geht euch auch. Also Osten steht eigentlich für die, in der Bibel für die Botschaft des Evangeliums, für die Wiederkunft, für die Versiegelung, für die Gerechtigkeit. Jetzt schauen wir in Vers 2. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels vom Osten her und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde was? Von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, wisst ihr, das kommt nochmal vor, genau diese Formulierung. Die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben. Die was? Fast. Nicht die dritte Engelsbotschaft so per se. Noch ein Engel, der sogenannte vierte Engel. Schaut, lasst euren Finger drinne, und geht zu mir, mit mir zur Offenbarung 18, Vers 1. Das ist nach der dritten Engel, nach der drei von Engelsbotschaft, ja. Das ist dieser sogenannte vierte Engel, der herabkommt und die drei von Engelsbotschaft unterstützt. Der predigt genau dasselbe. Er predigt gefallen, gefallen ist Babylon, kommt aus hier raus. Aber es heißt, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Habt ihr euch mal gefragt, was diese Herrlichkeit ist? Der Charakter Gottes, ja. Aber wir haben gerade in Hesekiel gesehen, was mit dieser Herrlichkeit auf das Engste verknüpft ist. Als dort die Erde erleuchtet wird von der Herrlichkeit Gottes, was hat man gehört? Das Rauschen vieler Wasser, die Stimme Gottes. Und wenn Gott spricht, wie nennt man das dann? Stimmt, das ist sehr wahr. Wenn Gott spricht, nennt man es Schöpfung. Aber einfacher gedacht, wenn Gott spricht, dann nennt man es Wahrheit, das stimmt auch, ja. Gottes Wort, nicht wahr? Wenn Gott spricht, dann ist das Gottes Wort. Jetzt denk mal scharf nach. Was erleuchtet die Erde? Gottes Wort. Was wird also die Welt erleuchten mit dem Charakter Gottes, nur wenn wir Gottes Wort predigen, das, was Gott gesagt hat und nicht das, was wir darüber denken oder was wir dabei fühlen oder wie es uns dabei geht. Das ist eine Grundprämisse übrigens auch in der Evangeliumsarbeit. Heute geht die Tendenz dazu, dass man einen Vers aus der Bibel liest und dann viel erzählt, wie es einem persönlich dabei geht, was man erlebt hat, wie man darüber denkt, die Spannung, die man damit hat und so weiter, bla bla bla. Aber das kann niemals die Erde erleuchten. Was die Erde erleuchtet, ist die Stimme Gottes, es ist das Wort Gottes. Diese Stimme, die hier in Verbindung mit den 144.000er geht, ist Gottes Stimme. Und Gottes Stimme führt dazu, dass die Erde erleuchtet wird. Denn wo Gott spricht, was war das erste, was er gesprochen hat? Es werde Licht und es wurde Licht. Und in der Endzeit sagt uns Gott in Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Gott, sein Charakter, sein Wort, wenn wir ihn anziehen, wenn wir ihn mitnehmen, wenn wir ihn vorwärts gehen lassen in unserem Leben, dann wird die Erde erleuchtet. Das ist übrigens die Erfahrung, die die 144.000 gemacht haben, die nach Gottes Wort gelebt haben, die Gottes Wort in sich gehabt haben und die Gottes Wort haben scheinen lassen durch sie hindurch. Jetzt, kommen wir mal zu der Donnerstimme. Also das war die Stimme vieler Wasser. Es gibt noch mehr Verse, aber wir wollen es jetzt immer belassen, damit wir aus Zeitgründen noch die anderen schaffen. Die Stimme wie ein Donner. Wo in der Bibel sonst finden wir Donnerstimmen, die vom Himmel kommen? Als das Gesetz gegeben worden ist, ganz richtig. Schauen wir da nach. Moment, gehen wir erstmal zum Gesetz. Welches Kapitel ist das? 2. Mose 20 und schon 2. Mose Kapitel 19 haben wir schon die Vorbereitung dazu. Schaut mal in 2. Mose 19, Vers 16. Das ist die Einleitung. In 2. Mose 19, Vers 16 heißt es, und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Ja, und es gibt noch andere Beschreibungen, 2. Mose 20, in Hebräer 12, da heißt es sogar, es war so furchtbar, dass sogar Mose zitterte. Nicht wahr, kennt ihr das, Hebräer 12? Und dann sagt Paulus, aber ihr seid nicht gekommen zu einem Berg hier, mit dem Feuer, ihr seid gekommen zu dem himmlischen Berg. 2. Mose 19 offenbart, es hatte zu tun mit dem Gesetz Gottes, ja. Also wiederum ist es ist Gottes Stimme hier, ja. Kennt ihr noch eine Geschichte? Du hattest gesagt, Pfingsten. kam. Aber hat es da gedonnert?
Ich glaube, es waren genau dieselben Zeichen wie beim Gesetz. Also es hat gedonnert, es kam Feuer.
Also es kam Feuer, ja, das stimmt.
Also es war windig, so wie ich. Also es ist ziemlich parallel.
Das stimmt, ja, das sind einige Dinge. Mir ist nicht bekannt, dass es gedonnert hat im eigentlichen Sinne. Aber jetzt mal davon abgesehen, hast du vollkommen recht, dass es paralleles Ereignis ist. Ja, genau, das gab es ein bisschen später dann in der Apostelgeschichte 4, wo sie alle zusammen versammelt waren und die Erde erbebte, weil sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Aber so, also von der prinzipiellen Parallele hast du vollkommen recht. Vollkommen recht. Siebte Plage, da donnert es, ja, das stimmt. Mhm. Noch stellen. Schauen wir mal mit mir ein paar, vielleicht die nicht so bekannt sind. Schauen wir mal erstmal in Hiob. In Hiob Kapitel 40. Und dann werden wir gleich die bekannteste überhaupt anschauen. Die habt ihr wahrscheinlich jetzt vergessen. In Hiob Kapitel 40, Vers 9. Das ist einfach eine grundsätzliche Entdeckung hier. Hiob 40, Vers 9, das ist ziemlich am Ende des Buches. Und wer spricht dort in Hiob 40? Gott selbst. Also erst spricht Hiob die ersten 5 Verse, aber dann spricht Gott. Ja. Schaut mal in Vers 9. Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Schlussfolgerung? Keine Schlussfolgerung? Nicht, auf jeden Fall, die Donnerstimme muss die Stimme Gottes sein, seht ihr das? Gott fragt ihn, kannst du so mit einer Donnerstimme reden wie ich? Du bist nur ein Mensch, ich bin Gott. Das heißt, allein dieser Hinweis, da waren Stimmen wie Donner, sind ein Hinweis darauf, dass Gott spricht. Ja? Noch ein Beispiel, schaut mal in Psalm 77, das ist ganz toll, das ist super. Psalm 77 und dort Vers 19, das ist einer von diesen, ach, die Psalmen sind so herrlich. In den Geschichtsbüchern steht das immer so, ich will nicht sagen trocken, aber so ja, sachlich, nüchtern, faktisch. In den Psalmen werden dieselben Geschichten noch richtig poetisch nochmal beschrieben. Schaut mal in Vers 19, Psalm 77, Vers 19. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Und schaut mal, wie es weitergeht. Vers 20, dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Wow. Könnt ihr das vorstellen? Versucht jetzt mal bildlich vorzustellen. Gott spricht mit seiner Donnerstimme und die Erde erbebt und zittert, das Wasser teilt sich und Gott geht hindurch und keiner kann ihn sehen. Was der Psalm sagt, ist, dass Gott da selbst durchgegangen ist. Ja. Deine Fußstapfen hat man nicht gesehen, aber du bist hindurchgegangen. Welche Geschichte ist das? Das ist der Durchzug durchs Rote Meer. Also warum hat Gott mit einer Donnerstimme gesprochen? Jetzt kommen wir zur praktischen Anwendung. Wir wissen, die Stimme Gottes ist wie Donner, aber Donner macht uns meistens Angst, nicht wahr? Wenn wir Donnern hören, dann denken wir, oh. Aber warum hat Gott mit einer Donnerstimme gesprochen? War das angsteinflößend hier für die Israeliten? Er hat einen Weg frei gemacht. Es war Hilfe, es war Errettung in höchster Not. Gottes Donnerstimme macht den Weg frei. Diese Werbung, wir machen den Weg frei. Also Gottes Donnerstimme macht den Weg frei. Lest mal diese Psalm, wie das beschrieben ist. Das ist übrigens auch diese Idee, Gott, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nicht wahr? Dein Weg, oh Herr, ist im Heiligtum, all diese Dinge, Gott macht einen Weg durch das Wasser hindurch. Und manchmal sind wir in unserem Leben in einer Situation, wo es nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht links und rechts geht, oder? Kennt ihr das? Wo man nicht mehr ein noch ausweist und dann fängt man an zu jammern, zu klagen wie die Israeliten. Was wir dann brauchen, ist ein Bewusstsein, dass Gottes Stimme wie eine Donnerstimme ist. Ja, ja stimmt, Gottes Stimme ist manchmal auch das leise, sanfte Säuseln, nicht wahr? Wo man erstmal genau hinhören muss. Ja? Ihr kennt die Geschichte von Elia. Aber Gottes Stimme hat eben auch die Kraft wie eine Donnerstimme, dass egal was uns im Weg steht und wenn es das Rote Meer ist, Gott kann einen Weg machen und Gott kann durch sein Wort uns retten. Noch ein ganz interessanter Vers im Psalm 104. Wisst ihr, was im Psalm 104 das Thema ist? Psalm 104. Psalm 104, wisst ihr das? Wenn ihr mal überfliegt, Psalm 104, was ist das Hauptthema von Psalm 104? Gott selbst, neue Erde, nee. Auch nicht das Gesetz, obwohl das ja alles gute Themen sind, aber das ist nicht das Hauptthema von Psalm 104. Gottes Herrlichkeit ist schon besser, aber noch nicht konkret. Schöpfung, Dankeschön. Es ist die Schöpfung, schaut mal in Vers 2, du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand, Vers, der den Himmel ausspannt, nicht wahr? Die Wolken und dann, er hat Vers 5, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet und dann weiter in Vers die Vögel und die Steinböcke und die Klippdachse und der Mond zur Bestimmung der Zeiten, Vers 19, die Sonne, die Finsternis, die jungen Löwen, der Mensch, alles da, geht fast chronologisch durch die Schöpfungstage durch. Das ist deswegen interessant, weil wisst ihr, was das Hauptthema von Psalm 103 ist? Der hat was Neues heute. Erlösung, genau. Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt, heilt alle deine Gebrechen. Psalm 103 ist ein Psalm über Erlösung, Psalm 104 ist ein Psalm über Schöpfung. Direkt nebeneinander. Wenn ihr die mal studiert, werdet ihr sehen, viele Parallelen. Erlösung und Schöpfung ganz eng beieinander. Aber schauen wir mal jetzt, wir sind in Psalm 104, da geht es also um die Schöpfung. Schauen wir mal in Vers 6. Fangen wir mal mit Vers 5 an. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort. Ja. Wisst ihr, wie das in 1. Mose heißt? Derselbe Bericht? Wie heißt das in 1. Mose? Das, was wir gerade gelesen haben. Nicht mein, bei der Schöpfungsgeschichte. Ganz am Anfang. Wie heißt es da? Ja, das stimmt, aber das ist der erste Tag. Aber ist es hier, was am ersten Tag geschieht, oder am zweiten, oder am fünften, oder am siebten, oder? Die Erde auf Grundfesten gegründet. Die Flut deckte sie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Aber von deinem Schelten flohen sie. Und sie suchten das Weite. Die Berge stiegen empor. Die Seele senkt sich im Ort. Hat es bei der Schöpfung gegeben? Welcher Tag? Zweiter, dritter, vierter? Es war der dritte Tag. Am zweiten Tag war noch die gesamte Erde bedeckt mit Wasser, oder? Und Gott sagt am dritten Tag, und Gott sprach, das Wasser sammle sich an einen bestimmten Ort, damit man das trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Wasser Meer und die Sammlung, das trockene Land und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Das ist ziemlich trocken, also ziemlich konkret beschrieben, ja. Aber hier steht, vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Das, was da passiert ist, ist übrigens, da hat Ronny ganz recht, noch einmal passiert nach der Sintflut. Ihr wisst, was bei der Sintflut eigentlich Gott nochmal wie eine zweite Schöpfung, also die Sprache ist so wie bei einer zweiten Schöpfung. Gott sagt dann wieder, seid fruchtbar und mehrt euch, er segnet wieder alle. Und auch wenn ihr die Sintflut-Geschichte durchgeht, könnt ihr fast feststellen, dass es fast alle 6 Tage quasi nochmal so angedeutet werden. Aber das könnte man andermal studieren. Von daher passt es hier auch mit der Sintflut-Geschichte. Auch dort heißt es ja einfach nur, die Wasser gingen zurück. Ja? Die Wasser, wie heißt es? Die Wasser, ja, die Wasser gingen zurück oder so. Ja? Aber was die Psalmen sagen, es war die Donnerstimme Gottes. Wenn wir Psalm 104 nehmen, dann haben wir hier Schöpfung. Gottes schöpferische Handeln. Gott spricht und das Wasser flieht. Gott spricht und das Wasser zittert und ja, das ist die Stimme Gottes. Wenn Gott spricht zur Sonne, bleibt stehen. Was macht die Sonne? Keine Atomrakete Amerikas oder Chinas kann die Sonne zum Stehen bringen. Ja, die Sonne lacht sich tot über die Atomraketen, die wir da hinschießen würden. Vielleicht kommen die gar nicht mehr an. Ja, wahrscheinlich. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Aber wenn Gott zur Sonne sagt, bleib stehen, bleibt sie stehen. Weil sie zu ängstlich ist, auch nur eine Sekunde nicht das zu tun, was Gott gesagt hat. Wenn Gott zum Wasser sagt, steh hoch, auch wenn alles im Wasser der Gravitation gehorchen möchte, das Wasser ist an die Gravitation gewohnt, das Wasser würde immer nach unten fallen. Aber wenn Gottes Wort sagt, bleib stehen, bleibt es stehen. Und hier sind wir. Wir Menschen, die klügsten von allen, klüger als jedes H2O-Molekül, klüger als die Sonne, klüger als die Tiere. Und Gott spricht zu uns und wir tun es einfach nicht. Ich glaube, das ganze Universum wundert sich. Die Menschen sind die Einzigen, die auf die Donnerstimme Gottes nicht explizit sofort gehorchen, sondern die einfach sagen, nö, interessiert mich nicht. Weiterlaufen. Das, was die Sonne sich nicht trauen würde. Obwohl wir die Sonne bewundern. Und dann beten wir doch die Sonne an. Stell dir das mal vor, ja? Also wenn die Sonne denken könnte, würde sie sich sehr an den Kopf fassen. Was soll das heißen? Es gibt einen Grund, warum also diese Verse und dann hier die Donnerstimme beim Gesetz Gottes zum Tragen kommt. Wenn Gott sagt, bleib stehen, bleibt die Sonne stehen. Wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben, erwartet ihr, dass wir genauso stehen bleiben in jedem Versuch, irgendwie andere Götter haben zu wollen. Ja. Und sich bewegen in die falsche Richtung. Weil Gottes Wort die Kraft hat, uns zu befreien. Gottes Wort die Kraft hat, diesen Weg zu machen. Gottes Wort schöpferische Kraft hat. Das heißt, was hier beschrieben wird, bei der Stimme, die wie viele Wasser klingt, wie eine Donnerstimme klingt, ist eigentlich nicht nur die Tatsache, dass Gott spricht, sondern mit welcher Macht er spricht und welche Autorität das Wort Gottes eigentlich in unserem Leben haben sollte. Das Wort Gottes ist nicht nur ein kluger Ratgeber, mit dem man 10 Jahre länger leben kann, der einem die Ehe rettet oder der einem bei der Erziehung der Kinder hilft. Das Wort Gottes ist eigentlich absolute Autorität. Und ganz ehrlich, so ganz vollkommen in unserem Leben tun wir das meistens nicht so behandeln. Denn wenn wir das so verstehen würden, was das Wort Gottes alles kann und was es alles tut, wir würden sofort einfach das tun, was es sagt. Und darum geht es hier. Denn die 144.000, die wir ein Vers vorher gelesen haben, was haben die gemacht? Die folgten dem Lamm nach, wohin es auch geht. Nur das Lamm war nicht sichtbar unter ihnen. Zudem, also bevor, als sie auf der Erde waren. Woher wussten sie dann, wo das Lamm hingeht? Die Stimme Gottes. Und sie haben der Stimme Gottes explizit, implizit, was auch immer sonst plizit, immer ausnahmslos gehorcht. Deswegen heißt es, in ihrem Mund war kein Falsch gefunden. Und deswegen lohnt es sich, über diese Stimme Gottes nachzudenken. Bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz noch, was ist diese Stimme von Harfenspielern? Übrigens, das Wort für Harfe ist das, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig sage, griechische Wort Kithara. Kithara? Gitarre, genau, da kommt Gitarre eigentlich her. Ja? Es sind wohl aber Harfen gemeint, nicht keine sechsseitigen Gitarren wie heute. Aber da kommt die Gitarre, die moderne. Harfenspieler. Wo kommen in der Offenbarung oder sonst so in der Bibel Harfenspieler vor? David war ein Harfenspieler, ja. Und mit ihm wurden viele Psalmen in die Bibel implementiert, genau. Ja, so ganz fast ähnlich. Schaut mal mit mir in Offenbarung. In Offenbarung kommen dem nicht vor, die Harfenspieler. Vieles in Offenbarung erklärt sich schon selbst durch die Offenbarung. Das ist ganz spannend. Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Dort heißt es, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder was. Eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Wer hat hier die Harfe? Oder die Harfen? Die Ältesten. Wie viele Ältesten? 24 Ältesten. Jetzt stellen wir nicht die Frage, wer die 24 Ältesten sind, da gibt es Diskussionen drüber. Ist auch jetzt nicht so entscheidend. Aber eine Sache wissen wir auf jeden Fall, die 24 Ältesten sind nicht Gott, oder? Ganz egal, ob es sich um die Vertreter anderer ungefallener Welten handelt oder ob es sich um erlöste Menschen handelt, es ist nicht Gott. Die Stimme vom Himmel, die wie viele Wasser klingt und die wie Donner klingt, ist die Stimme Gottes. Hier haben wir die Stimme von denen, die Gott anbeten als Reaktion darauf. Noch ein Beispiel daraus. Offenbarung 15, Vers 2. Offenbarung 15, Vers 2. Und jetzt ist es eindeutig, in dem Fall zumindest. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Wer hat die Harfen? Also wir haben die Offenbarung 5, die 24 Ältesten, Offenbarung 15, die Überwinder. Das sind die 144.000, richtig? Das sind die Harfen haben. Die zu Gottes Ehre singen. Ach übrigens, wo wurden Harfen dann verwendet im Alten Testament? Ihr habt schon David erwähnt. Wofür wurden die verwendet? Wurden die für den Krieg verwendet? Zum Lobgesang. Und wo besonders gerne? Im Tempel, genau, zum Besänftigen auch von bösen Königen als Musiktherapie, da wurden sie auch verwendet. Aber im Allgemeinen, wenn der König nicht gerade böse war, hat man sie verwendet im Tempeldienst zum Lobpreis Gottes. Wir haben also hier die Stimme Gottes und die Stimme der Reaktion der Menschen darauf. Seht ihr, das hätten wir nie so richtig entdeckt, wenn wir einfach von einer Stimme ausgegangen wären. Ja? Es sind zwei Stimmen. Es ist die Stimme, die spricht, was Gottes Stimme, und dann ist die Stimme, die darauf reagiert und Gott lobt und preist und dankt. Mhm. Auf der zehnseitigen Harfe. Ja, genau. Das stimmt. Leider sagt die, dass eine zehnseitige Harfe ist. Genau, dass sie mehrere Pedale hat und dass man sie stimmen kann und dass man mit den Pedalen dann andere Tonarten einstellen kann. Freut euch schon darauf? Ihr werdet alle mal mit den Pedalen andere Tonarten einstellen können. Und dann geht es plötzlich nach Cis-Dur und nicht nach C-Dur. Ach, herrlich. Und dann wird es auch alles schön klingen. Nicht wahr? Dann wird es nicht mehr so klingen wie manchmal, wenn Gläubige beieinander sind und einfach laut und begeistert singen, aber nicht schön. Dann wird es deutlich und schön sein. Übrigens, wisst ihr, dass die Bibel lehrt, dass man auch deutlich und klar Musik machen soll? Beim Sprechen vor allem auch, ja. Der Paulus spricht davon. Schaut mal in 1. Korinther 14. Also ist es mehr so im Nebensatz. Aber da kann man auch etwas jetzt für unser Thema rausziehen. In 1. Korinther 14, Vers 7. Ich weiß nicht, ob Paulus musikalisch war. Er war ja Zeltmacher eigentlich. Aber Paulus hatte so viel Ahnung von Musik, dass er Folgendes gesagt hat. 1. Korinther 14, Vers 7. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Also Paulus hatte so viel Ahnung von Musik, wenn da jemand steht und einfach so vor sich hin klimpert auf dem Klavier oder vor sich hin spielt auf der Harfe oder so ein bisschen hineintutet in die Flöte, dann kann man das Musikstück nicht erkennen. Wer wirklich möchte, dass die Botschaft rüberkommt, muss sich anstrengen, oder? Wenn man Musik macht, muss man sich Mühe geben, die Noten klar und deutlich zu spielen, im richtigen Rhythmus, mit der richtigen Technik und so weiter. Übertragen heißt das was? Wenn das die Stimme unserer Antwort auf Gottes Erlösung ist. Was heißt das übertragen, wenn wir wie Harfenspieler spielen sollen in unserem Leben? Wir sollten nicht einfach irgendwie spielen. So, kennt ihr mal die Idee, naja, hauptsächlich mach irgendwas, Gott ist mit allem zufrieden? Nee. Gott möchte, dass die Botschaft, die wir geben, klar und deutlich ist, dass die Menschen, die uns zuhören, wirklich wissen, was wir sagen. Ihr kennt ja die Idee, dass wir ein Brief sind, oder? Habt ihr das mal gehört? Wir sind ein Brief. Wir sind das Licht. Wir sind übrigens auch ein Lied. Das ist was. Wir sind die Stimme von Harfenspielern. Und wenn wir, die Frage ist, was hören die Leute, wenn sie unser Leben hören? Wenn sie unser Musikstück hören, unser Lebensmusikstück? Hören sie da viele Dissonanzen? Oder hören sie ein harmonisches Musikstück, das einen Wiedererkennungswert hat, das man schnell wiedererkennt? Oder ist das völlig durcheinander? Was hören die Menschen in deinem Leben? Das ist die Frage. Ja? Er sagt, wenn wir nicht deutlich sind in unserem Lobpreis, in unserem Dank, in unserer Verkündigung des Wortes, denn der Vers steht in einem Kapitel, da geht es um den Gottesdienst. Da geht es darum, wie benehme ich mich im Gottesdienst mit Ordnung und so weiter. Wer hätte das gedacht, dass du ein Harfenspieler bist? Heute schon auf dieser Erde. Wir haben nicht mehr Zeit, weiter hineinzugehen in das Studium der Harfen und der Bibel. Es gibt noch mehr darüber zu sagen, aber es ist nicht so entscheidend. Lass uns zusammenfassen. Dieser Vers ist ein sehr interessanter Vers, denn er beschreibt eigentlich das gesamte Evangelium. Er beschreibt, was Jesus für uns tut. Er beschreibt Jesus, der zu uns spricht und durch seine Stimme uns einen Weg macht, uns ein neues Herz gibt und uns das Gesetz Gottes gibt. Und es beschreibt, wie wir darauf antworten als Überwinder, wie wir Lob und Dank und Preis, und zwar deutlich formuliert, ihm entgegengehen. Und so ist Offenbarung 14, Vers 2 in diesem Symbol der Stimme, des Klangs, etwas Hörbares. Eine Zusammenfassung dessen, was die Erfahrung der 144.000 ist. Sie haben die Stimme Gottes in ihrem Leben gehört. Und deswegen spielen sie deutlich auf ihrer Lebensharfe zurück. Hast du die Stimme Gottes in deinem Leben gehört, die einen Weg macht, die das Wasser vertreibt, die das Gesetz Gottes hineinspricht? Und bist du bereit, auf deiner Lebensharfe klar und deutlich zu spielen, nicht irgendwas, was dir einfällt, so improvisieren, sondern wirklich so, wie es die Noten sagen, damit man es wiedererkennen kann. Wollen uns vornehmen, gute Hafenspieler zu sein? Und hier schon auf der Erde unsere geistlichen Hafen spielen, damit wir dann im Himmel mit großer Freude unsere echten Hafen spielen, dann die wird es echt geben. Ja, auch wenn es nicht das Einzige ist, was wir machen werden. Wir werden Harfe spielen. Freut ihr schon drauf? Dann lass uns noch beten, Gott danken und ihn bitten, dass seine Stimme in seinem Leben deutlich zu hören ist. Lass uns ihn da knien dazu. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort heute zu uns gesprochen hat. Wir danken dir, dass wir sehen konnten, dass es da eine Stimme gibt, die zu uns spricht und eine Stimme, die von uns zu dir sprechen soll. Eine Stimme, die alles in unserem Leben klären kann und uns Kraft gibt, den Weg zu gehen, den du vorbereitet hast, und eine Stimme, die dir dafür Lob und Preis geben soll. Wir möchten beides erleben. Wir möchten dein Wort zu uns erleben, wie du zu uns sprichst und uns veränderst. Wir möchten dich bitten, dass du weiter zu uns sprichst und dein Wort weiter in uns wirken lässt. Wir möchten auch erleben, dass wir selbst artikulieren, aussprechen, deutlich machen, was wir mit dir erlebt haben. Dass wir wie diese Hafenspieler einen guten Klang geben, den man gerne hört und der dir zur Lob und zur Ehre ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass die Offenbarung immer wieder so klar und deutlich zeigt, wie wir zu dir kommen können. Wir möchten dich bitten, dass du weiterhin bei uns bleibst. Auch jetzt durch die Sommerpause und durch, wenn wir die Offenbarung vielleicht zu Hause alleine weiterlesen und studieren. Und dass du uns dann wieder gesund zusammenführst, wenn wir dein Wort im Herbst weiter studieren werden. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch Gottes reichen Segen. Amen.